Ja, liebe Gemeinde, ein neues Jahr hat begonnen und wir haben uns in der Gemeindeleitung überlegt, dass wir uns in diesem Jahr intensiv mit dem Thema der Gemeinschaft auseinandersetzen wollen. Und das doppeldeutige Jahresthema, das wir uns für dieses Jahr überlegt haben, das hat Claudia gerade schon angesprochen, das lautet: Um Gottes Willen Gemeinschaft. Um Gottes Willen. Allein dieser Ausdruck und Ausruf hat in der deutschen Umgangssprache schon eine Doppeldeutigkeit. Ich kann diesen Ausruf als Ausruf des Erschreckens, der Entrüstung, des Entsetzens gebrauchen, als Reaktion auf ein schlimmes Ereignis, das mich bestürzt zurücklässt. Ich kann es aber auch artikulieren als Ausdruck der Ablehnung und zur Rückweisung, als Reaktion auf etwas, das ich möglichst weit von mir wegschieben möchte. Und in unserer Gegenwart finden beide Varianten der Artikulation immer häufiger auch Anwendung, wenn es um Gemeinde und Kirche, wenn es um Glaube und Gemeinschaft bzw. Kirchenzugehörigkeit geht. Die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche oder auch die Dekadenz und Prunksucht des ehemaligen Bischofs hier in Limburg, Thebats van Elst, die haben im volkskirchlichen Raum viele Menschen dazu gebracht, den Kirchen den Rücken zu kehren und auszutreten. Und viele von ihnen tun das nicht, weil sie nicht länger an Gott glauben wollen, sondern weil sie für sich zum Entschluss kommen, an Gott glauben, das kann ich auch ohne Kirche. Aber diese Situation trifft eben nicht nur auf die Großkirchen zu. Auch in unserem Gemeindebund gab es in den beiden Haupt-Corona-Jahren 2020 und 2021 so viele Austritte und Streichungen wie nie zuvor. Und insgesamt ringt auch das freikirchliche Spektrum mit einem deutlichen Rückgang an Gemeindemitgliedern und Gottesdienstbesuchern. Auch in unseren Breitengraden hat sich zuletzt in der Corona-Zeit die Entwicklung und Entscheidungsfindung bei Menschen gezeigt und sie begünstigt, sich eben aus Gemeinde und gelebter Gemeinschaft zurückzuziehen, weil sie für den persönlichen Glauben eigentlich keine Relevanz hat. An Gott glauben, das kann ich ohne Kirche, ohne Gemeinde. Das Internet ist ja voll von Mitschnitten, von Lobpreiskonzerten, die ich zu Hause mitfeiern kann, beim Bügeln oder sonst was. Und voll von Predigtpodcasts, die ich mir auf der Fahrt zur Arbeit oder zurück in der S-Bahn oder im Auto anhören kann. Doch im Blick auf diese persönliche und subjektive Erkenntnis gibt es ein grundsätzliches Problem, auf das wir mit diesem doppeldeutigen Jahresthema hinweisen wollen. Vielleicht geht es bei Kirche und Gemeinde ja nicht ausschließlich darum, was ich möchte und meine zu brauchen. Vielleicht muss auch wieder stärker ins Bewusstsein kommen, was Gott eigentlich will und sich für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger gedacht hat. Um Gottes Willen Gemeinschaft. Dass es Gottes Wille ist, dass Menschen im Glauben nicht alleine unterwegs sind, das ist die These, die in unserer Jahresthema-Formulierung schon drinsteckt und in der heutigen Predigt möchte ich dazu mit euch einige grundsätzliche Gedanken teilen. Und in den weiteren Predigten, die wir immer an den Abendmahlsonntagen haben werden, wird es dann um verschiedene Aspekte und Aufgaben der christlichen Gemeinschaft gehen. Bevor ich allerdings einige Beobachtungen aus dem Neuen Testament mit euch heute Morgen teilen und sie erläutern möchte, weshalb christlicher Glaube und Gemeinschaft nicht voneinander zu trennen sind, möchte ich ein geschichtliches und auch ein beziehungstheoretisches Argument anführen, weshalb die subjektive Erkenntnis, ich kann meinen christlichen Glauben ohne Gemeinschaft leben, in eine Sackgasse führt. Da ist zunächst mal der grundsätzliche Umstand, dass es ohne Gemeinschaft, ohne christliche Gemeinschaft, auch keinen christlichen Glauben geben würde. Wenn die ersten Jüngerinnen und Jünger all ihre Erfahrungen für sich behalten hätten, einfach nur für ihre persönliche Christus-Spiritualität, wenn sie sich nicht immer wieder getroffen hätten, sich gegenseitig ermutigt und angesteckt hätten, wenn sie nicht andere Menschen zu diesem Glauben eingeladen hätten, dann wäre die Nachwirkung von Jesus Christus auf dieser Erde sehr kurzlebig gewesen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass es irgendwie notwendig wird, die Ereignisse rund um das Leben Jesu aufzuschreiben und festzuhalten, für den Fall, dass die Nachfolgerinnen und Nachfolger, die Jünger, sterben. Und es hätten sich keine christlichen Gemeinschaften gebildet, deren Ringen um den richtigen Glauben und die Konsequenzen für das Leben durch Apostel in Form von Briefen hätten gelenkt und gesteuert werden müssen. Es gäbe keine Bibel. Und niemanden, der mir oder dir von Jesus erst erzählt hätte. Und wer weiß, wie die Weltgeschichte überhaupt verlaufen wäre, wenn das Christentum kein Gemeinschaftsglaube, keine Religionsgemeinschaft mit weltweitem Einfluss geworden wäre. Wer sagt, ich kann meinen christlichen Glauben auch ohne Gemeinschaft und Kirche leben, der blendet damit all das geschichtliche Gewordensein auch seines eigenen Glaubens aus. Und nicht nur die großen Bögen von 2000 Jahren, sondern auch die ganz persönlichen, die individualgeschichtlichen Dinge. Denn die allermeisten Glaubensbiografien, die beginnen ja nicht mit einer himmlischen Offenbarung à la Paulus mit großem Licht und Stimme vom Himmel, sondern sie beginnen ziemlich geerdet mit anderen Menschen, die von Jesus erzählen. In der eigenen Familie, in Kirche und Gemeinde, in Jugendgruppen, bei Evangelisationsveranstaltungen und so weiter. Und daher gehört in der Regel immer auch schon zum Anfang des Glaubens, zu diesem Anfangsprozess des zum Glauben kommens, ein gemeinschaftliches Moment. Und letztlich setzen sich diese gemeinschaftlichen Momente im christlichen Glauben fort. Selbst bei Menschen, die auf Distanz zu Kirche und Gemeinde gehen. Denn wer alternativ zur Anbetung und Lobpreis in einer Ortsgemeinde sich lieber zu Hause Lobpreismusik anhört, der partizipiert doch an der Gemeinschaft, die die Band gepflegt hat, als sie die CD aufgenommen hat. Oder der Gemeinschaft des Lobpreiskonzertes, das aufgenommen und auf YouTube hochgeladen wurde. Und wer sich im Internet Gottesdienste anschaut, der partizipiert an der konkreten Gottesdienstgemeinschaft, die es irgendwo vor Ort gibt. Und wer sich geistliche Vorträge oder Predigten online anhört, selbst der geht immer eine Form von Gemeinschaft ein, eine Lehr- und Lerngemeinschaft. Und daher bin ich der festen Überzeugung, es gibt gar keinen christlichen Glauben, nur für sich alleine. Ganz ohne Gemeinschaft. Aber viel grundlegender als die historischen und die beziehungstheoretischen Überlegungen dazu, dass es ohne Gemeinschaft gar keinen christlichen Glauben mehr gäbe und geben kann, ist die etwas modifizierte Frage, ob christlicher Glaube ohne das Leben und Pflegen von Gemeinschaft überhaupt christlicher Glaube ist. Es ist unbestreitbar, dass Gemeinschaft im Neuen Testament konstitutiv zum christlichen Glauben dazugehört. Und das fängt eben nicht erst in der nachösterlichen Zeit an, sondern nimmt seinen Anfang bereits im Leben und im Wirken Jesu. Von Anfang an ist das Leben und das Wirken Jesu dadurch geprägt, dass er Menschen in die Nachfolge einlädt. Also dazu, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Und von Anfang an geht es dabei nicht um eine Art Zweierschaft, also Jesus und Petrus, sondern immer um eine Nachfolgegemeinschaft. Die ersten Jünger werden zusammen in die Nachfolge gerufen. Petrus und Jakobus und Johannes. Und dann trifft Jesus als nächstes auf den Zöllner Levi und auch ihn lädt er ein, komm, folge mir nach. Und in dieser Frage oder Aufforderung, komm, folge mir nach, steckt dann automatisch, komm, folge mir und uns zusammen mit Jakobus, Petrus und Johannes nach. Und relativ schnell muss Jesu Nachfolgegemeinschaft auf diese Weise eine große Zahl erreicht haben, aus denen er sich dann 12 Personen aussucht, die den engeren Jüngerkreis bilden, über die wir auch mehr erfahren in den Evangelien. Aber Jesus hat zeitlebens mehr als nur diese 12 Jünger gehabt. Wenn wir überlegen oder lesen, dass er Nachfolgerinnen und Nachfolger hatte, sind immer mehr als diese 12 mitgedacht. Aber es sind eben diese 12, von denen wir erfahren, wie sehr sie auch miteinander Erfahrungen gemacht haben, wie sehr sie auch miteinander interagiert haben, was sie an verbindenden oder auch trennenden Erfahrungen gemacht haben. Da ist zum Beispiel die gemeinsame Sorge darum, wie sie eine riesige Zuhörerschaft satt bekommen sollen und die Angst, an dieser Aufgabe zu scheitern. Da ist die gemeinsame Freude darüber, wenn Jesus einen Menschen geheilt hat und er etwas Gutes bewirken konnte. Da ist die Erfahrung, gemeinsam einen eingestiehlt zu bekommen, weil man voreifrig Kinder von Jesus weghalten wollte und Jesus das nicht so toll fand. Da sind zahlreiche gemeinsame Bootserfahrungen. Das gemeinsame Ablagen und Rudern gegen Wind und Wellen, manchmal sogar verbunden mit Todesangst. Manchmal auch die Erfahrung von gemeinsamem Scheitern. Wie in der Situation, als Jesus 3 Jünger mitnimmt auf den Berg der Verklärung und die anderen sich in gemeinsamer Selbstüberschätzung daran versuchen, einen unreinen Geist auszutreiben und daran scheitern. Aber ebenso machen sie auch Konflikterfahrungen. Zum Beispiel, als Jakobus und Johannes heimlich versuchen, sich bei Jesus die Ehrenplätze beim himmlischen Gastmahl des Messias zu sichern. Als Petrus und die anderen das hören, da war ganz schön Zoff in der Bude. Was das Miteinander und die Gemeinschaft untereinander betrifft, da verlangt Jesus von seinen Jüngern nicht mehr, als er selbst lebt und vorlebt. Denn immer wieder sucht er selbst aktiv die Gemeinschaft mit anderen. Er selbst geht immer wieder in die Synagogengottesdienste. Er beteiligt sich dort am religiösen Austausch und Leben, durch Lesungen und durch Auslegungen. Häufig lädt er sich zu Gastmählern ein, um dort in Austausch und in Diskussion mit den Menschen zu kommen. Und genau dieses in Kontakt kommen mit anderen Menschen ist dann eben nicht nur Chefsache, sondern mindestens einmal sendet Jesus seine Jünger aus, um mit anderen in Kontakt zu kommen. In umliegende Städte zu gehen, von Jesus zu erzählen, in seinem Namen zu wirken und zu heilen. Und dem Evangelisten Markus ist dabei ganz besonders wichtig zu betonen, dass die 12 engen Jünger nicht alleine unterwegs sind, sondern in Zweierteams, in Mini-Gemeinschaften losgehen, um sich gegenseitig zu unterstützen bei dieser Aufgabe. In seiner Verkündigung, dem, was Jesus lehrt, benutzt er öfter Bilder von Gemeinschaft. Vor allem, wenn es darum geht, das Reich Gottes und eben auch das endzeitliche Gottesreich zu beschreiben. Die Evangelisten Matthäus und Lukas überliefern das Gleichnis Jesu vom königlichen Hochzeitsmahl. Ein König, der für Gott steht und der zur Hochzeit seines Sohnes ein üppiges und aufwendiges Fest vorbereitet und dann von seinen eigentlichen Gästen versetzt wird. Und es endet damit, dass alle möglichen Leute zu dieser großen Feier eingeladen werden. Auch in einem anderen Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen in Matthäus 25 wird diese endzeitliche Gemeinschaft von Gott und den Menschen als ein großes Hochzeitsfest vor Augen gemalt. Und selbst in dem gerade schon erwähnten Rangstreit der Jünger und die Frage, wer von den Jüngern wohl rechts und links neben dem Messias sitzen dürfe, selbst dieser Rangstreit erfolgt auf der Grundlage der Vorstellung, dass es im Himmel wie bei einer großen Feier, bei einer großen Mahlgemeinschaft sein wird. Insgesamt zeigt sich in der Verkündigung Jesu der Ausblick darauf, dass Glaube an ihn, dass christliche Nachfolge in die himmlische Gemeinschaft mit Gott und allen Gläubigen führt. Das ist das, was Christinnen und Christen verheißen ist: ewige Gemeinschaft mit Gott und allen anderen Gotteskindern. Christlicher Glaube lebt auf diese Zukunft und Verheißung hin. Und zwar nicht darauf, dass jede und jeder Gläubige am Ende bei Gott seinen Privathimmel bekommt, sondern Teil wird der himmlischen Gemeinschaft mit Gott. Und was ist, bis es soweit ist? Auch in den Ich-Bin-Worten Jesu, die der Evangelist Johannes überliefert, finden sich gemeinschaftliche Motive. Jesus vergleicht sich zum Beispiel mit dem Hirten, der seine Nachfolgerinnen und Nachfolger wie eine Schafherde leitet und versorgt. Und hinter diesem Bild steht schon das antike Wissen darum, dass Schafe nicht nur einfach blöde für sich alleine auf so einer Wiese herumstehen, sondern dass so eine Schafherde ein stark ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl hat. Die Tiere reagieren blitzartig aufeinander, auf Rufe und Bewegungen der Herdenmitglieder. Wenn ein Schaf meint, etwas zu hören, Gefahr zu hören, zu wittern, den Kopf hebt, machen die anderen Schafe es nach. Und wenn ein Schaf sich wieder entspannt dem Grasen zuwendet, dann tun die anderen es ihm ebenfalls nach. Schafe behalten ihre Nachbarschafe im Blick und es ergibt sich eine Aufmerksamkeitskette durch die ganze Herde hindurch. Daran wird deutlich, es geht schon bereits im Blick auf das Leben und die Verkündigung Jesu nicht darum, dass sich jede und jeder im Glauben alleine für sich durchschlägt, sondern dass man sich bereits im Hier und Jetzt auf diese Gemeinschaft einlässt, sich in Gemeinschaft einübt und einfindet. In seiner langen Abschiedsrede an die Jünger, die Johannes in Kapitel 13 bis 17 überliefert, da gibt Jesus den Jüngern nicht den Auftrag, sich jeder zu Hause zurückzuziehen und nur noch für sich zu glauben und zu leben, sondern er hat die Jünger zu gegenseitiger Verantwortung, Annahme, Unterstützung und Ermahnung aufgefordert in diesem einen kurzen Satz: liebt einander. Zum Ende seines Lebens und nach einer wechsel- und auch spannungsvollen Zeit, die die Jünger untereinander durchaus hatten, mit Rangstreitigkeiten und anderem, da fordert er sie zu noch intensiverer Gemeinschaft auf. Und die Apostelgeschichte und die Briefe des Neuen Testaments, die berichten davon, dass die Jünger diesen Auftrag Jesu nicht ignoriert haben, sondern umgesetzt haben. Sie blieben zusammen und beieinander. Sie unterstützten sich in den Tagen der Unsicherheit nach dem Tod Jesu und gemeinsam nehmen sie den Auftrag an, den Jesus ihnen vor seiner endgültigen Himmelfahrt gibt. Nicht nur unter sich zu bleiben, sondern wie er zu den Menschen zu gehen. Ihnen vom Evangelium Gottes zu erzählen, sie zu taufen. Der Ruf des irdischen Jesus in die Nachfolgegemeinschaft wird erweitert durch den Auftrag zu einer Diakonie und Missionsgemeinschaft durch den auferstandenen Christus. Und die Apostel erleben, wie ihre Nachfolgegemeinschaft durch Gott und durch sein Wirken wächst und wächst, weil Gott selbst immer wieder zum Glauben gekommene Menschen mit der Taufe einfügt in seine Gemeinde, in seine Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Aus dem, was Jesus selbst gelehrt und vorgelebt hat und dem, wie seine ersten Jünger das Erbe bewahrt und weitergeführt haben, gehören Nachfolge und Glaube an Jesus und diese doppelte Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Gläubigen untrennbar zusammen. Und damit bleibt auch nichts anderes über als die Schlussfolgerung, dass christlicher Glaube zumindest defizitär wird, wenn die Gemeinschaft mit anderen Christen für irrelevant gehalten wird, gemieden und nicht weiter gepflegt wird. Aber was ist jetzt die angemessene Konsequenz aus dieser Schlussfolgerung? Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Durch Gemeindeaustritte und davon, dass Menschen die Gemeinschaft der Gemeinde für ihren persönlichen Glauben nicht mehr als relevant betrachten. Wichtig ist und bleibt, dass wir diesen roten Faden durch das Leben Jesu und seinen Auftrag an seine Jüngerinnen und Jünger bis heute nicht aus dem Blick verlieren. Gott hat es so gewollt und eingerichtet, dass wir als Gläubige nicht alleine im Glauben unterwegs sind, sondern gemeinsam. Dass wir uns einander unterstützen, tragen, halten, helfen, ermutigen, am Vertrauen an Christus festzuhalten und manchmal auch füreinander glauben, wenn der eigene Glaube besonders angefochten ist. Wir sollen gemeinsam unterwegs sein, um uns im Auftrag Jesu zu unterstützen und gegenseitig zu stärken und zu ermutigen, zu den Menschen zu gehen, ihnen zu helfen, das Evangelium Jesu zu verkünden. Eine weitere Schlussfolgerung ist, wir sollten sehr achtsam zuhören, warum Menschen der christlichen Gemeinschaft in Form von Gemeinden und Kirchen den Rücken zukehren und sich für ihren Glauben nicht mehr als relevant ansehen. Wenn wir all diesen Menschen einfach nur postmodernen Individualismus unterstellen, dann würden wir es uns selbst so einfach machen. Natürlich ist das ein Phänomen, das nicht nur uns als Gemeinden betrifft, sondern insgesamt unsere Gesellschaft, auch über den religiösen Bereich hinaus. Aber es gibt eben auch viele andere Biografien und Erfahrungen, die zu einer Abkehr von christlicher Gemeinschaft geführt haben. Vor allem dort, wo Verkündigung und gelebte Praxis als widersprüchlich erlebt werden, wo Menschen Anschluss und Gemeinschaft gesucht haben, aber nicht wirklich beachtet und aufgenommen wurden. Und eine letzte Schlussfolgerung für heute. Durch das ganze Neue Testament hindurch ist und bleibt es Gott, der durch Jesus und den Heiligen Geist Menschen zur Nachfolge und in die Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen ruft und einlädt. Er und vor allem er ist es, der seine Nachfolgerinnen und Nachfolger immer wieder zur Gemeinschaft untereinander einladen und ermutigen muss. In Gesprächen mit Menschen, die für sich sagen, mein Glaube an Christus geht auch ohne Gemeinde, ohne Kirchenanbindung, können wir im Dialog und Diskussion natürlich darauf hinweisen, dass Gottes Wille nach biblischem Zeugnis anders aussieht. Und dennoch sollten wir Teilhabe an der Gemeinschaft nicht mit menschlichen Mitteln erzwingen und erzwingen wollen. Wir können es gar nicht. Wir können werben mit Worten und Argumenten und viel mehr noch, indem wir für uns als Gemeinde Gemeinschaft leben und gestalten, die für uns selbst wirklich relevant ist. Und wir können beten und Gott darum bitten, dass er in seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern den Wunsch und Willen nach Gemeinschaft neu entfacht, so wie es seinem eigenen Willen für uns als seine Kinder entspricht. Amen. Eine ganz besondere Form der Gemeinschaft mit Gott und miteinander ist immer wieder die Feier des Abendmahls. Denn wenn wir Abendmahl feiern, dann nehmen wir bewusst in den Blick, was uns in all unserer Unterschiedlichkeit als einzelne Menschen verbindet. Wir sind und bleiben angewiesen auf Gottes Gnade, auf seine Liebe. Egal wie vermögend wir sind, welchen Abschluss wir haben, beruflich oder schulisch, aus welchem Elternhaus wir stammen, was uns in unserem Charakter ausmacht. Niemand von uns hat und wird es jemals schaffen, aus eigener Kraft und Leistung Gott gerecht zu werden. Und deshalb hat Gott jeden von uns aus seiner Gnade heraus gerecht gemacht. Durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz. Und wenn wir im Abendmahl der Einladung an seinen Tisch der Gnade folgen, dann machen wir uns bewusst, was die Grundlage unserer Gemeinschaft ist. Wir alle brauchen Gottes Vergebung. Immer wieder. Und niemand kann sich an dieser Stelle hervortun oder abgrenzen mit dem Gedanken, ich brauche weniger Vergebung als die anderen. Denn schon der Apostel Paulus hat klargestellt, dass es das bei Gott nicht gibt. Es gibt nur entweder oder. Entweder leben wir ganz aus Gottes Gnade oder ganz nach dem Gesetz. Und Gott lädt uns ein, immer wieder ganz aus seiner Gnade heraus zu leben und sich diese Lebensgrundlage gemeinsam im Abendmahl zusagen und erneuern zu lassen. Daher kommt an den Tisch seiner Gnade. Dieses Lied wollen wir jetzt singen zur Einstimmung aufs Abendmahl.